Fats Domino mit Rocking Bicycle und der Text sagt, macht nichts, wenn wir ein bisschen spät dran sind, die anderen können Cadillac fahren, aber ich habe ein Fahrrad, auf dem wir zu zweit fahren können, so ein Glück. Und wir haben jetzt das Glück, einen ehemaligen Weltmeister hier begrüßen zu dürfen bei Radio 1. Nicht nur das, 1998 wurde Timo Pretzel BMX-Weltmeister. In den folgenden Jahren hat er dann diverse Wettbewerbe gewonnen, Weltrekorde aufgestellt. Internationaler Star der Freeriding-Szene ist mit seinem Rad im Hochsprung, 5,10 Meter hochgesprungen, über 6 Autos drüber und dann auch noch über die Berliner Mauer. Alles mit dem Fahrrad. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Timo Pretzel. Da ist er. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, Timo. Kleine Triggerwarnung. Vielleicht wissen Sie es als fleißige Radio 1-Hörerinnen und Hörer. Ich bin ja einer der beiden Radio 1-Fahrradexperten, die immer dienstags im schönen Morgen irgendwas zum Thema Fahrrad erzählen. Könnte sein, dass wir ins Radnerdige abdriften. Sollte es Ihnen zu nerdig werden, rufen Sie bitte dazwischen und sagt, redet bitte wieder normal. Aber wir fangen erstmal hoffentlich normal an. Und ich frage dich erstmal, Timo, bist du mit dem Fahrrad hier?
Oh, ehrlich gesagt, peinlicherweise nicht. Ich bin mit Auto gekommen.
Okay.
Ich bin ehrlich.
Ja, das ist schön. Wie viele Fahrräder hast du denn?
7.
Ah, okay. Wie unterscheiden die sich?
Normales altes Stadtfahrrad, auch ein sehr altes Fahrrad aus dem Allgäu von 1940. Ein Mountainbike, ein Dirtjump-Bike, ein Pumptrack-Bike, ein großes Fully, ein kleines Fully, ein Cross-Country-Bike, ein E-Bike, so ungefähr, ja.
Okay, und gibt es auch aber kein Lastenrad in der Sammlung, kein Rennrad?
Doch, ein altes Rennrad habe ich auch noch.
Ah, okay, und benutzt du das auch manchmal oder ist das eher so?
Ja, gerade wenn ich zum Beispiel zu Rush Hour in die Stadt muss, dann fahre ich gerne mit einem alten Rennrad, was ich anschließen kann, weil ich dann halt das Auto auf jeden Fall stehen lasse, ja.
Aber das hat dich nie so gereizt, das Rennradfahren, oder? Weil also da kann man ja drauf sitzen und stundenlang sich auch verausgaben. Ja. Du wolltest schon immer den kurzen, schnellen Kick mit.
Also mittlerweile mag ich das auch total gern. Ich merke auch, mein Körper braucht das, so ein bisschen länger zu fahren. Meine Lungen brauchen das. Aber ich bin lieber im Wald, als auf der Straße zu sein. Aber möchte jetzt zum Beispiel auch mit meiner Tochter so Bikepacking-Touren machen, mit meinem Papa auch nochmal, der ist 80, der ist früher auch mal BMX gefahren, weil ihm langweilig war bei den BMX-Rennen. Und so eine Dinge halt einfach verbinden, Fahrradfahren, Reisen, die Natur sehen, die Berge und das schöne Momente sammeln, ja.
Ich habe, auch wenn du mit dem Auto hier bist, trotzdem noch eine kurze Frage zum Berliner Straßenverkehr. Hilft dir da eher deine Fahrradbeherrschung, die du einfach im Lauf deines Lebens gesammelt hast mit deinen extremen Fahrradaktionen, oder die Tatsache, dass du mittlerweile seit vielen Jahren als Yogalehrer arbeitest und einfach die innere Ruhe hast? Was bringt dich hier sicher durch den Berliner Straßenverkehr?
Ich würde sagen, die Balance, beides, ja. Ich, klar, meine Radkontrolle, die ich gelernt habe mit meinem Fahrrad, mit meinen ganzen Stunts, aber auch beim Yoga, wenn mich irgendwie ein Autofahrer übersieht und mich fast umbringt, dass ich dann auch mal kurz brüllen kann natürlich, aber trotzdem in der Balance bin.
Ein freundliches Brüllen.
Ja.
Wir sprechen auf jeden Fall noch über dein immer noch neues oder zweites Leben als Yogalehrer und inwieweit das etwas mit Radfahren zu tun hat, aber wir bleiben erstmal bei Timo Pretzel, dem Radprofi, oder dem kleinen Timo aus Berlin-Neukölln, der Radprofi werden wollte. Weißt du noch, wann du gemerkt hast, ey, mit meinen Sprüngen oder mit meinen wilden Fahrten auf dem BMX-Rad und auf dem Mountainbike, da könnte ich Geld verdienen?
Für mich ging es also nur um Spaß haben. Mir ging es gar nicht um Geld verdienen. Es ging natürlich so dieses erste Mal ein Foto in der Zeitung haben oder erste Mal einen Sponsor haben, dass ich dann Kleidung umsonst bekommen habe. Aber für mich einfach diese Abenteuer, dieses Reisen und die größeren Vorbilder haben, die sich so ein bisschen um mich gekümmert haben. Und dann, klar, diese BMX-Rennen waren erstmal noch in Deutschland überall verteilt. Aber dann ging es ja auch mal in Europa überall hin, zu den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Bin lange hinterhergefahren, aber ich bin so dabei geblieben, habe so viel Spaß gehabt, dass ich irgendwann so gut war und dass ich dann auch im Race sehr gut war. Dann bin ich doppeldeutscher Meister geworden, bin auch bei den Weltmeisterschaften im Finale gewesen. Und so ging es irgendwie immer weiter. Sogar mit 17 bin ich dann nach Las Vegas, weil ich hatte nur Fahrräder im Kopf, habe einen Brief an eine BMX-Zeitung geschrieben, nach einer Gastfamilie gefragt. Und da hat jemand aus Las Vegas geantwortet und schwupps war ich in Las Vegas ein Jahr mit meinem Kinderfahrrad. Und eine White Trash-Familie hat dann gesagt, die sind Mama und Papa jetzt für ein Jahr. Und dann war das ein tolles Abenteuer.
Und warum hat es dich da so hingezogen in die USA? Warum wolltest du da unbedingt
da
hin?
Da kommt BMX her. Also 1969, als die Kids mit den Bonanza-Rädern hatten kein Geld für die Motocross-Räder und haben dann das nachgemacht, was die Motocross-Rennfahrer gemacht haben auf ihren Bonanza-Rädern. Und so daraus ist dann BMX entstanden. Ja.
Und jetzt springen wir mal ins Jahr 1998, als du Weltmeister wurdest. Dirt Jump Weltmeister. Was ist das für eine Disziplin? Also Race ist, das kann ich mir noch vorstellen, da gibt es diese Strecke mit den Wellen drin und Sprüngen. Und
ist auch olympisch jetzt. Ja.
Genau, und da geht am Anfang alle stehen in einer Reihe, es geht eine Klappe runter und alle Starterinnen und Starter ballern los auf diesem Rundkurs. Und Dirt Jump, was macht man da?
Am besten erkläre ich das immer, wenn man jetzt von den Ski- und Snowboardfahrern dieses Freeriding, Freeski, dieses kennt, dass die einfach Tricks in der Luft machen. Wir haben einfach auch unsere Jumps da und verschiedene Hügel, verschiedene Lines, manchmal 5, 6, 7 Stück hintereinander. Und dann gibt es eine Jury, die das auch bewertet, also wie bei anderen Sportarten auch. Ja.
Das ist dann immer berghoch, einen Sprung machen und dann den nächsten? Oder?
Das gibt einen heißen Doubles und gibt mehrere Doubles hintereinander. Und dann geht's halt darum, wer den guten Style hat, den Flow hat, wer hoch springt. Und dann gibt's halt 360s, 720s, Backflips. Ich war auch einer der Ersten, der fast einen doppelten Rückwärtssalto mit Mountainbike geschafft hat. Das fing halt so in Neukölln auf dem Spielplatz an mit einem Wheelie, weil ich gesehen habe, boah, die großen Kids machen Wheelie und für mich ging das halt immer weiter. Und erst dieses Rennfahren, was auch dieses Trainieren, Radkontrolle und diesen Kämpfergeist hat mir sehr geholfen. Und dann wurde mir das aber so ein bisschen zu spießig, auch die BMX-Rennen in Deutschland, die Strecken waren nicht so gut. Und dann habe ich immer mehr Spaß gehabt beim Springen. Ich bin auch schon mit 12 schon Shows gefahren. Weil wir eine Rampenshow hatten, wo wir immer ein Auto in die Mitte gestellt haben. Und damals, als die Mauer gefallen ist, haben wir bei ziemlich vielen Autohäusern sind wir da Shows gefahren. Und für mich als 12-Jähriger war es total cool, dabei zu sein, weil ich hatte an der Karl-Marx-Straße mit 7, 8 zum ersten Mal BMX Freestyle gesehen, mit offenem Mund. Und dann bin ich mit den Jungs ein paar Jahre später schon mitgesprungen.
Ich sag einmal noch kurz, der Wheelie, für alle, die nicht wissen, was Wheelie ist, man fährt auf dem Hinterrad. Also im besten Fall während der Fahrt hebt man das Vorderrad an und fährt dann auf dem Hinterrad weiter. Das ist der Wheelie und jetzt hast du gesagt, du warst der Erste, der fast den doppelten Backflip geschafft hat.
Ja. Ja.
Und da kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich auch frage, wie trainiert man das? Also ich weiß, wenn man zum Beispiel jetzt einfach lange Strecken fahren will mit dem Mountainbike, mit dem Rennrad, Gravelbike, wie auch immer, ich will irgendwann mal 100 Kilometer fahren, dann schaffe ich einfach in jeder Etappe oder je länger ich das mache, schaffe ich immer ein paar Kilometer mehr. Wenn ich jetzt aber rückwärts Überschläge und sonst wie Drehungen über in der Luft, das tut bestimmt weh irgendwann mal.
Ja, total. Wir haben einfach eine Rampe an eine krumme Lanke gestellt oder einen Tegel und haben da Lake Jumping gemacht, weil das war für uns die beste Methode, das zu lernen.
Ins Wasser?
Ins Wasser, genau.
Okay.
Dann hatten wir einfach einen Schlauch um Lenker vorne und das Rad ist geschwommen. Und das hat natürlich auch total Spaß gemacht und war richtig cool, so seine Tricks zu lernen. Jetzt mittlerweile gibt es so richtig Foam Pits und Resi Pits, nennen die sich, wo man die Tricks besser drin üben kann.
Das heißt, wie so ein Becken wie in diesen Sprunghäusern, die es jetzt gibt mit den ganzen Trampolinen, da gibt es dieses Becken mit Schaumstoffwürfeln und da springt man mittlerweile rein?
Genau.
Okay.
Ja.
Du bist ja dann irgendwann umgestiegen vom BMX-Rad aufs Mountainbike, weil dir das Rad zu klein wurde dann doch?
Nee, nichts mit der Größe zu tun. BMX war total cool, aber irgendwie hat sich das entwickelt. Ich bin eingeladen worden zu einem Videoshooting in Amerika, in San Diego, weil die da eine sehr große Filmproduktion hatten mit 35mm Kamera, mit Helikopter gefilmt, Riesenaufwand. Und ich wusste das eigentlich gar nicht so, aber ich war dann da eingeladen und habe einen sehr guten Videopart gehabt, der mich dann weltweit bekannt gemacht hat. Damals haben die Leute noch VHS-Kassetten gekauft und DVDs. Und da war das nicht so, dass alle paar Minuten ein YouTube-Video rauskam. Da gab es dann einmal im Jahr in Las Vegas, auch bei der Interbike-Show, eine Premiere von dem Film. Es war einfach so der Film. Und da war ich netterweise dabei. Und da ich halt als BMX-Weltmeister die Skills hatte, konnte ich auf dem Mountainbike da ziemlich schnell Fuß fassen. Weil damals war Mountainbike noch mehr so dieses, okay, rasierte Beine, lange Strecken fahren, Radlerhose. Und, und das ging dann in Richtung Freeriden, da war ich einer der Ersten halt so, ja.
Okay, wir reden gleich noch weiter, kommen dann auch noch zu deinem Leben als und rund ums Yoga und auf möglicherweise auch Fahrrad-Yoga. Jetzt hören wir aber einen Song, den du mitgebracht hast, beziehungsweise dir gewünscht hast. Mos Def mit There Is A Way. Vielen Dank bis hierhin, Timo Pritzel.
Gerne.
Flash it. New things. This is a song. Got two lyrics.
Timo Pritzel ist zu Gast bei Radio 1, ehemaliger BMX-Weltmeister, Mountainbike-Profi, Yoga-Lehrer und wir haben gehört Mos Def mit There Is A Way. Was bedeutet dir der Song?
Also der Satz, der sagt das schon, There Is A Way, weil ich habe so oft gehört, okay, da geht's nicht weiter oder du musst einen anderen Weg einschlagen oder was habe ich für ein Beispiel? Zum Beispiel war ich beim Arzt und mein Fuß hat so weh getan und er meinte, ey, kann man nichts machen, musste einfach eine OP haben, kann dir nicht helfen. Bin ich zu meinem Osteopathen gegangen und der hat mein Wadenbein entblockiert und mein Fuß war wieder okay. Also so als Beispiel, es gibt irgendwie immer einen Weg, es gibt immer, man muss mal eine zweite Meinung einholen und seinen Weg suchen, ja.
War denn, Musik so vor allem in deiner aktiven Zeit, also vor allem, ich kenne es eher so aus der Skater-Szene, da ist dann Hip-Hop und was weiß ich, Punk oder so noch. Gab es das in der BMX-Szene auch, dass man sich mit Musik irgendwie extra gepusht hat?
Schon öfters auch beim BMX Street, dass man sich dann einen Song ausgesucht hat, zu dem man gefahren ist. Bei BMX Dirt eigentlich nicht so, aber trotzdem war das schon auch mal sehr motivierend, ja. Ja.
Und heute nimmst du Musik noch zur Motivation oder eher zum Runterkommen?
Eher zum Runterkommen. Also ich bin, gerade wenn ich im Wald bin oder so Fahrrad fahre, dann ist es auch schön, einfach Stille zu haben, nicht sich berieseln zu lassen. Das probiere ich auch eh immer, dieses verdammte Handy, diese Dopamin-Hits, da weniger von zu haben, erste Stunde des Tages, letzte Stunde des Tages. Ich finde mal dieses Be careful what you feed yourself from the inside and outside, weil es ist ja so, man wird so viel gefüttert mit so vielen Sachen und da merke ich, das macht echt süchtig, da muss ich aufpassen und ich will meiner Tochter auch ein gutes Vorbild da sein. Ja.
Wir bleiben aber noch so ein bisschen bei der Fahrradliebe, jetzt nicht nur mit Musik, sondern auch in Filmen. Ziehst du dir denn alles rein, was es so gibt rund ums Fahrrad, also guckst du dir Tour de France-Etappen an? Guckst du dir Filme an wie, die Höllentour übers Team Telekom, obwohl da alle gedopt waren? Oder eher so Spielfilme, wo die Fantasie reinkommt? Also ich weiß, E.T. war für dich ein wichtiger Film?
Ja, total. Nee, E.T. einfach mit der BMX-Szene war so großartig. Da hat BMX einfach angefangen und die Kinder auf dem Spielplatz hatten dann BMX-Räder und ich auch. Aber so ist das halt. Ich bin ja 20 Jahre in der Weltgeschichte rumgedüst mit den ganzen BMXern und Mountainbikern und ich verfolge noch, wie die ihren Weg gehen und gucke halt, was die für Videos produzieren, was die für Events haben und das verfolge ich sehr gerne. Also, aber so jetzt Rennrad, so wegen den Dopinggeschichten und so oder so, ich bin da schon voll Respekt vor, aber ich gucke mir dann lieber einen Bikepacking-Trip an, jemand, der authentisch irgendwie da eine Abenteuerreise macht, sowas gucke ich mir dann lieber an.
Okay, und was hältst du von dem Film Butch Cassidy and the Sundance Kid, der Western?
Den Namen sagt mir was, aber sorry.
Da gibt es die entscheidende Szene, in der Paul Newman mit einem Fahrrad angefahren kommt und seine möglicherweise zukünftige Freundin einsammelt mit einem Fahrrad in einem Western, wo sie sonst nur auf Pferden, die alle unterwegs sind. Und er sagt, meet the future. Für mich eine der schönsten Fahrradszenen in einem Film.
Und dann noch Paul Newman, ja.
Und genau, jetzt kommen wir aber zu dem Nervenkitzel, den du offenbar beim Rennradfahren nicht findest, auch nicht beim Zugucken, weil es geht ja nur geradeaus. Aber was macht es mit dir, wenn du oben an so einer Rampe stehst und dann musst du dich da runterstürzen? Was ist daran schön?
Boah, ja, das Schöne ist, dass man so richtig im Moment ist, weil man muss im Moment sein, man hat einen Adrenalinkick, ich bin so fokussiert und für mich halt auch dieses, dass man seine Kindheitsträume da Stück für Stück verwirklicht oder dann auch. Am Anfang habe ich nicht gedacht, dass ein doppelter Rückwärtssalto möglich ist. Aber ich habe dann einen Freund in Las Vegas gesehen, der es gemacht hat. Und heute sehen die Kids halt auch die YouTube-Videos und die fangen mit ganz anderen Tricks an. Ich habe mit einem One-Hander angefangen, weil ich es in der Zeitung gesehen habe und wo ich jeden Monat gewartet habe, dass eine neue rauskommt. Und jetzt ist, glaube ich, wenn man mehr sieht, was möglich ist, lernen die Leute auch schneller. Das ist ja so, wenn man dran glaubt, dass es möglich ist, dass es dann auch geht. Ja.
One-Hander heißt in der Luft sein und eine Hand in die Luft.
Genau, okay. Genau.
Jetzt hast du schon von dem Fokus gesprochen. Also ich glaube ja, Yoga und Extremsport, wie du ihn gemacht hast oder noch machst mit dem Fahrrad, haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. Aber für beides muss ich eben extrem fokussiert sein, um dann im entscheidenden Moment loslassen zu können, oder? Ist das die Gemeinsamkeit?
Ja, beim Yoga geht es auch darum, dass man den Affe im Kopf, dass man da mal Ruhe hat und loslässt. Das ist das mit das Schwierigste. Deswegen halt die ganzen Übungen, dass man richtig atmet, dass man richtig schwitzt und um am Ende halt fertig zu sein und wirklich loszulassen, mehr geerdet zu sein, ja.
Du hast dich ja dann unter anderem dem Yoga zugewandt, weil du zu viele Verletzungen hattest, also Wadenbein gebrochen, Gehirnerschütterungen, Kreuzbein gerissen, Nierenriss. War das dann ein Punkt, wo du gemerkt hast, oh, ich bin doch nicht unkaputtbar, oder war das ein Prozess?
Ja, ich habe sehr wenig Angst gehabt und selbst nach diesen großen Verletzungen habe ich irgendwie immer weitergemacht. Aber dann diese Rückenschmerzen zu haben, die so dauerhaft waren und dann die Schulmedizin, die mir gesagt hat, wir können dir nicht helfen, hier sind die Kortisonspritzen. Und wir haben mir sogar gesagt nach dem Bluttest, dass ich irgendwie Bechterew habe, Rheuma. Und die wollten da alle 3 Monate ein Röntgenbild machen, um mir zu zeigen, wie mein Rücken krümmer wird. Und ich war Mitte 25 und gesagt, nee, das kann es nicht sein. So. Und dann habe ich mir einen Fuß gebrochen und bin 3 Monate nach Asien gereist und habe mich da auf den Weg gemacht, ja, mehr mit mir zu beschäftigen, verschiedene Massagen, Qigong, Tai Chi, andere Esoterik-Sachen und bin dann beim Yoga geblieben. Ja.
Und wann hast du gemerkt, du willst das weitergeben an andere, du willst Yoga-Lehrer werden?
Für mich war das auch so ein Prozess, sich mit meinen Sachen zu beschäftigen, wo so meine Triggerpunkte sind. Wir alle, die Eltern geben ihr Bestes, aber wir haben alle unsere kleinen, großen Traumata. Und für mich war das so zu verstehen, wo kommt meine Wut her oder auch meine Triggerpunkte. Und dann habe ich so eine Ausbildung gemacht, Atem-Körper-Energiearbeit und dann auch die Yoga-Ausbildung. Und für mich war das einfach wichtig, weil ich gemerkt habe, so dieser Erfolg von außen, der hat mich gar nicht glücklich gemacht, weil ich war Weltmeister, habe manchmal bei einer Messe irgendwie 1000 Autogramme geschrieben und dann waren 2, 3 irgendwie neidisch und haben mir diesen Neid gezeigt. Und an den 3 habe ich mich dann festgehalten, anstatt an den 997. Und das meinte ich so, ich war dann Weltmeister oder da mal auf dem Cover oder da ein Interview in einer Zeitung, aber das hatte mir nie gereicht. Das hat mich von außen nicht glücklich gemacht, ja.
Und jetzt bist du regelmäßig auf der Yogamatte und empfängst Menschen. Wo kann man dich da treffen auf der Yogamatte?
Ich bin in Zehlendorf in Berlin, Nivata Yogaschule heißt es, auch im Clays Fitnessstudio und mache auch Personal Training und auch mit Geschäftsleuten Yoga, weil ich da merke, dass ich da so als Extremsportler so ein bisschen so ein Türöffner bin für Leute, die so ein bisschen Berührungsängste mit Yoga haben, weil viele haben da Berührungsängste, ich auch am Anfang. Und das gebe ich gerne weiter und gebe halt auch gerne weiter, dass manchmal schon 10, 20 Minuten am Tag, man muss nicht 90 Minuten Yoga machen, es geht mir darum, dass man so für sich seine Übung findet und sich die Zeit gönnt und dadurch sensibler wird und mehr auf sich achtet. Ja.
Kannst du in Kürze uns allen hier eine kleine Übung mitgeben, die jeder und jede für sich, auch nur eine Atemübung.
Ja, yeah, total. Also ja. Zum Beispiel, wenn ich einen großen Tag hatte oder ich habe eine stressige E-Mail oder und einen Anwaltstalk oder und was auch immer, was mich gestresst hat, man sieht es bei den Tieren, die schütteln es aus. Wenn man wirklich einfach nur 2, 3 Minuten sich schüttelt so ein bisschen, dass alles wieder ein bisschen besser fließt und es so richtig loslässt. Und auch meinem Yoga-Unterricht benutze ich auch öfters die Stimme, dass man einfach mal ein bisschen Sound macht. Wir machen so bei meiner Klasse auch einen Löwen oder Pferdelippen ausblasen. Das hört sich mal albern an. Und ganz viele Leute haben auch Respekt, die Stimme zu benutzen oder haben Schamgefühl. Aber man merkt immer so viel, so schnell, dass es den Leuten dann besser geht und dass die einfach was loslassen. Ja. Also einfach mal schütteln, einfach mal die Arme kreisen, wenn ich nicht gleich zum Kaffee, zum Zucker greifen, sondern einfach mal auch ein paar Liegestütze machen, ein paar Kniebeugen.
Okay. Wollen wir uns alle mal schütteln? Ja. Okay. Alles schütteln. Ja. Und sofort geht es allen besser. Ich sehe es, ich sehe es hier. Das Publikum strahlt und leuchtet wieder wie zu Beginn der Sendung. Vielen Dank, Timo Pritzel. Schön, dass du da warst.
Ja.
Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Danke. Hi.